Willkommen zur neuen Episode der So geht Show. Die Show, die Fragen stellt. Und deswegen gehe ich jetzt mitten rein. Heute bei mir Ralf M. Ruthardt. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass er da ist. Und ja, ich möchte mit folgender Information starten. Ralf ist Autor, Redner, Unternehmer, privat jeden Stück weit ja auch, aber nee, doch Herausgeber, nach wie vor Inhaber eines Business. Ralf, sag mal drei Sachen, die du nicht bist.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
Oh, was bin ich nicht? Also, ich bin in jedem Fall kein Handwerker. Ja? Also, okay. Zwei linke Hände, wie man so umgangssprachlich sagt. Ich bin kein Politiker. Ich kann so schlecht Intrigen, wobei das jetzt mit einem Augenzwinkern gemeint ist. Und was bin ich noch nicht? Drei Sachen. Gottes Willen. Ich bin eigentlich auf keinen Fall jemand, der jetzt als Germanist irgendwie durchgehen würde, ja? So. Die Legasthenie hat mich voll im Griff und ist ein sehr schönes Gefühl, als Schwabe und mit unperfekten Worten Sprache praktizieren zu dürfen.
Ich verstehe. Lass uns mal direkt mit was starten. Wie stehst du zu Gendern so im Allgemeinen und Speziellen?
Oh, eine ganz tolle Frage insofern, als dass ich zwei Aspekte sehe. Zum einen verstehe ich die Argumentation von Dieter Nuhr, der mir erklärt, dass ich es in diesem Umfang aus Sprachsicht gar nicht benötige. Der zweite Punkt ist, es überfordert mich manchmal. Das dritte ist aber, es fordert mich auch und macht mir Freude, anderen Menschen ein Stück weit entgegenzukommen. Bedeutet, hin und wieder gendere ich tatsächlich, ja, rede von den Mitarbeitenden oder was mir gerade so einfällt, um einfach ein Stück weit auch Brücken zu bauen. Da steht die Idee dahinter.
Sind wir mitten in dem, was du tust, Perspektiven wechseln, Perspektiven schaffen. Den Versuch, Perspektive zu definieren, wie gehst du denn an?
Naja, lassen wir mal Philosophisches oder sonst was weg. Ich glaube, dass wir als Menschen aus einem bestimmten Dasein kommen. Also wir sind, wie wir sind, auch was das Leben so mit uns gemacht hat, unser soziales Umfeld und was wir im Erwachsenwerden vielleicht auch versuchen, selber hinzukriegen. So, und jetzt das Gegenüber dort abzuholen, wo es ist, oder ihm dort zu begegnen, wo es ist, also diesen Wechsel der Perspektive, finde ich ausgesprochen spannend. Ich finde ihn auch hilfreich. Ich lerne verstehen und dann habe ich dann auch irgendwann meine andere Sprach- und Begegnungsebene.
Ralf, ich weiß, du hast Kinder. Wann haben deine Kinder das letzte Mal gesagt, Papa, das ist so peinlich?
Also wenn wir den Wortlaut außen vor lassen, dann könnte ich jetzt sagen, das kommt regelmäßig bis immer vor. Ja? Und ich habe gelernt, so wie mir meine Altvorderen irgendwann mal peinlich wurden, das hat ziemlich früh angefangen, haben es meine Kinder relativ lang ausgehalten, es mir nicht zu sagen. Ja? Aber ich höre es regelmäßig.
Was würdest du sagen, ist für einen Unternehmer die wichtigste Wesensart, die wichtigste Eigenschaft?
Boah, es auf eine zu reduzieren, macht es dann in jedem Fall unvollständig. Ja, jetzt könnte ich mich entscheiden, um auf Innovationskraft einzugehen, also dass man sich am Markt legitimiert. Dabei bleiben wir. Also als Unternehmer brauchst du etwas als Idee, für ein Produkt oder für einen Service oder für ein Stück Unterhaltung, was ja heutzutage auch fast schon Service ist, nachdem der Markt fragt, wo es einen Bedarf gibt, wo du deinen Bedarf decken kannst. Jawohl.
Jetzt hast du deinen Joker, das heißt, du hast 245 Sekunden, weil es geht um deine Bücher. Ich kenne wenig und ich kenne einige Autoren, die so im Genre changieren. Oh, changieren ist ein tolles Wort, ich nutze das jetzt immer. Warum machst du das? Wäre es nicht viel einfacher, nur beim Max Grund im Sachbuchbereich im Politischen zu bleiben? Ist es überhaupt politisch? Also wie gesagt, anderthalb Minuten. Warum changierst du?
Also der erste Roman, Das laute Schweigen des Max Grund, ist ein gesellschaftspolitischer Roman und ich konnte mir damals raussuchen, brauche ich eine Psychologin oder eine Psychologin oder schreibe ich einen Roman, um was zu verarbeiten. Ich habe Letzteres gemacht, bin auch sehr dankbar darüber, wie er ankommt. So, warum habe ich anschließend die Genres durchgewechselt, vom Kinderbuch über Lyrik bis zu keine Ahnung was. Einerseits, weil ich die Herausforderung liebe, vielleicht auch brauche, weiß ich nicht. Aber andererseits auch, weil ich das Gefühl habe, es macht mich vollständiger. Diese Erfahrung, ein Stück Lyrik zu minimieren auf wenige Worte, sinngetränkt, wenig Worte, war ein sehr schönes Erleben und hat mir dann auch geholfen beim Schreiben weiterer Romane.
Kann ich ja wieder auf Start drücken. Wer oder was triggert dich regelmäßig auf Puls 180?
Gar nichts. Also, und wenn, dann meistens nur ich mich selber. Also es ist schon so, dass ich mit mir selber einerseits, ich habe sowas wie einen inneren Frieden mir in den letzten Jahren nicht erarbeitet, sondern erst so geworden, ja, durch Begreifen und auch Akzeptieren seiner eigenen Unzulänglichkeiten. Aber so außenrum gibt's außer vielleicht bürokratische Sachverhalte, die mich dann wirklich manchmal ermüden und deswegen auch vielleicht zunächst mal zornig machen. Es gibt keinen Menschen, der mich außenrum auf 180 bringt, würde mir jetzt keiner einfallen. Aber vielleicht kommt ja noch einer. Ne?
Ich frag mal, ist Arbeit ein Recht oder eine Pflicht?
Naja, so wie es die Bürgerrechte und die Bürgerpflichten gibt, gibt es auch, finde ich, aus Sicht der Menschlichkeit das Recht auf Arbeit. Auf etwas, wo du deinen Lebensunterhalt damit bestreiten kannst, auch durch angemessenes Einkommen, ja, und deinen Tag mit einem Werk füllen kannst. Das Werk muss dann nicht ein Produkt sein, kann auch ein Dienst sein. So, das kann ein kleiner Dienst sein, das kann was Großes sein. Ich finde, es ist ein schönes Recht, wenn eine Gesellschaft es so sieht. Und ich finde, es ist auch eine Pflicht, weil es ja dazu beiträgt, dass nicht andere die Last deines Daseins tragen müssen, materiell, ja, sondern dass du nach deinen Möglichkeiten als Individuum, als Mensch einen eigenen Beitrag leistest. Jawohl, ja.
48 Sekunden gilt. Was war die größte Ego-Nummer, für die du Geld ausgegeben hast, wo du sagst, komplett sinnlos eigentlich?
Puh. Oh Mann. Zunächst mal ein ganz ehrliches, keine Ahnung. Ja, ich müsste jetzt die Kinder fragen gehen. Also vielleicht war es über viele Jahre hinweg mein jeweils alle 3 Jahre neuer 7er BMW. Das war womöglich so das einzige wesentliche Moment, wo ich völlig ich könnte es mir jetzt argumentieren, Sicherheit bei Langstrecke kein. Okay, also vielleicht dann doch völlig sinnbefreit mir ein Stück Luxus gegönnt habe. Genau, von dem bin ich übrigens jetzt weg und ich könnte heulen. Muss ich auch zugeben.
Wenn du jetzt auf einer einsamen Insel ausgesetzt bist und du hast nichts mehr und du müsstest komplett neu starten, wobei einsame Insel ergibt da keinen Sinn. Welche Fähigkeit bringt dich immer wieder auf die Beine? Worüber sagst du, okay, das ist das, was ich kann, wo ich immer wieder Anschluss, immer wieder Kohle, immer wieder Sinn und all sowas finde?
Vielleicht sind es 2 Elemente. Das eine Element ist sicherlich eine gewisse Natur- oder gottgegebene kreative Begabung, ja. Also, die Chance eher zu sehen als das Risiko. Die Möglichkeit eher zu sehen als die Resignation zuzulassen. Und das zweite ist sicherlich auch so etwas wie, die Arbeitsamkeit. Also, mit Fleiß ans Werk zu gehen, und dann nehmen wir vielleicht noch die Fähigkeit dazu, oder die Freude daran, mit Menschen zu reden, ja, absolut. Das kommt vielleicht auch noch dazu.
Außer natürlich deinen Büchern. Was empfiehlst du jedem Mensch einmal zu lesen?
Passt in die Zeit, ist das peinlich, weiß ich nicht. Ich finde die Evangelien, wo über das Leben Jesu Christi berichtet wird, wirklich sehr inspirierend, wenn man die Bereitschaft hat, sie in ihrem Kontext damaliger Zeit zu verstehen und in Hirns heute zu übertragen. Und das Zweite, was ich jetzt aktuell lese, ist Der Weg zur Knechtschaft, ja, von Hayek. Aber das ist jetzt eine spontane Leseempfehlung. Es ist total cool, das Buch, ja. Nicht sehr, wie soll ich sagen, unterhaltsam geschrieben, aber inhaltlich sehr nachdenkenswert, ja.
Auf welchen Budgetposten im Unternehmen empfiehlst du Unternehmern immer ein besonderes Auge zu haben?
Wenn es der eine sein soll, dann meinetwegen Marketing. mit der Panik, die du als Unternehmer womöglich hast, und man versieht es jetzt mit einem Smiley, ja, oder mit ein Stück weit Ironie. Also mit der Panik, die du hast nach Kundenzugang, kann man dir im Marketing so ziemlich jeden Bullshit erzählen, weil alles immer so schnell und so neu und so ganz anders wird, insbesondere in den sozialen Medien. Ich sag's mal in Hochkomma und etwas schwäbisch drauf geschissen, vertraue keinem aus dem Marketing, ne? So.
Sehr gut. Du hast immer genug zu trinken, was Wasser angeht. Welches eine Getränk würdest du für den welches Getränk würdest du dich für den Rest deines Lebens committen, was den Genuss angeht?
Ja, da bin ich so simpel unterwegs, ja. Wasser ist mal, ich trinke tatsächlich viel Wasser und primär Wasser, ja. Und wenn es dann was anderes sein soll, dann hänge ich irgendwie an der Coca-Cola. Aber das Leben lang trinken wollte ich das Ding jetzt auch nicht, ja? So.
Nimm uns mal mit auf die Kanzel. Du predigst, wissen nicht viele von dir vielleicht. Was war deine bewegendste Rede, Andacht, Predigt? Kannst du dich erinnern?
Nun, ganz wichtig, damit wir juristisch sauber sind. Ich habe längere Zeit regelmäßig ehrenamtlich als Laienseelsorger gepredigt, ja. So aktuell ist das nicht mehr Bestandteil meiner Aufgabe. Das nur vollständigkeitshalber. Wir hatten in jungen Jahren, als ich in einem Dorf groß wurde, die Situation, dass in unserer kleinen Kirche kein priesterliches Amt, kein Pfarrer da war. Und dann bin ich da hochgestanden, habe da als frisch 18-Jähriger eine kleine Andacht gehalten. Das war sehr bewegend.
Okay. In Unternehmerkontext, in Verhandlungen, auf was achtest du in Verhandlungen immer ganz besonders? Auf eine Verhandlungstaktik, auf irgendwas, was gesagt wird? Was ist deine Empfehlung von dir?
Das Wichtigste, glaube ich, ist, den Gegenüber in seinen Bedarfen zu verstehen. Ja, sind wir wieder beim Perspektivenwechsel. Und dann ist meine Aufgabe, ihn dort abzuholen, wo er steht, und ihn dorthin zu bringen, nicht wo ich mein Interesse alleine dann gewürdigt sehe, sondern wo wir beide einen Nutzen haben. Meinetwegen ich einen entsprechenden Lizenzpreis oder ein Budget, der Kunde einen entsprechenden Wirkungsgrad, zugewachsenen Produktivität, Personal eingespart oder hast du nicht gesehen. Also das faire Moment, aber ausgehend von dem, wo der andere gerade steht.
Was bedeutet Mut für dich?
Oh, naja, ich glaube, es bedarf eines großen Mutes, sich auf so etwas wie Zufriedensein mit sich selber einzulassen. Also sich in seinen Möglichkeiten, für die man nicht immer was kann, meistens nämlich nicht, und für das, was man alles nicht kann, wo man sich aber nicht immer auf eine Entschuldigung rausreden sollte, weil man keinen Einfluss darauf hat. Also mit dem, wie man ist, ein Stück weit klarzukommen, ich glaube, das ist was sehr Mutiges. Wenn man es dann hat, dann macht es einen auch frei von dem, was das Benchmarking ständig in den Medien oder in der Werbung an einen heranträgt.
Gibt es bei dir sowas wie eine Schreibblockade oder Angst vor einem weißen Blatt Papier?
Nein.
Nie gehabt?
Also nein, weil das jetzt so kurz ist, sage ich noch was dazu. Klar. Also nein, habe ich nicht. Mein großes Problem ist, dass ich womöglich ADHS-bedingt, ich weiß es nicht, ja, ständig neue Ideen habe, setz mich in eine Straßenbahn, setz mich an den Straßenrand, keine Ahnung wohin. Ich habe 1000 Ideen für neue Kurzgeschichten, neue Bücher oder sonst was, für was dringend zu besprechen wäre. Und keiner braucht's, ja.
Du hast unbegrenzt Ressourcen, Möglichkeiten und du kannst auch in der Zeit reisen. Mit wem würdest du gern zu Abend essen?
Es sind ja so ein bisschen absolute Fragen, deswegen auch hier wieder eine unvollständige Antwort. Also vorher habe ich von den Evangelien Jesu Christi geredet. Würde ich sehr gern mit Jesu Gott und Mensch zugleich, ja, um in der Trinität zu bleiben hier, wäre sehr faszinierend. Und wenn ich nach einer Alternative suchen müsste, weil das nicht notwendig wäre, dann würde ich gerne mal mit meinem Schuhputzer in Kairo, mit dem würde ich gerne wirklich mal ein Abendessen verbringen. Der hat mich übrigens eingeladen, ja, aber ich komme ja so oft auch nicht dahin. Wär sicherlich inspirierend, ja.
Bevor ich zu der Frage komme, hast du eine Frage an mich?
Ja. Wie kommt man um Gottes Willen auf sowas wie die So geht's Show, wo ich eine halbe Stunde überlegen musste, welches lateinische Wort sich hinter So geht's Show verbindet, ja, bis ich kapiert habe, die So geht's. Show. Ja?
Ach so. Ja, wie kommt man da drauf? Wahrscheinlich die Leidenschaft für Menschen, nein, die Leidenschaft, um Fragen zu stellen. Und da ich ja die Antworten, ich wollte gerade sagen, da ich ja die Antworten auf meine eigenen Fragen schon kenne, das stimmt übrigens nicht. Ich glaube, wenn man sich selber Fragen stellt, die Antworten kennt man nicht, wenn man mal ganz genau hinschaut und mal ganz genau hinhört. Dennoch aber sind da Menschen auf Sicht sinnvoll. Und ich mag Menschen Fragen stellen, ich bin neugierig. Und deswegen dachte ich mir, komm, mach ein Live-Format, frag Leute und unterhalte andere Menschen damit und guck, dass du deiner Mission folgst, Wissen zu teilen. 43 Sekunden.
Ja, sehr schön. Finde ich tolle Sache. Raus aus dem Alarm, rein in den schönen, dem Menschen zugewandten Dialog.
Genau. Hallo, ganz, ganz kurze Unterbrechung. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das bedeutet mir unfassbar viel. Wusstest du darüber hinaus, dass etwa 95% aller Leute, die den Kanal konsumieren, nicht Abonnenten des Kanals sind? Und das ist deswegen für mich ein Thema, dich zu bitten, das zu werden, weil du mir damit hilfst, ohne dass es dich etwas kostet oder eine große Mühe ist, noch mehr tolle Leute in dieses Interview zu bekommen, noch mehr tolle Leute in der Sogeetsche interviewen zu dürfen und so noch mehr von deren Wissen, von deren Ideen und von deren Personality teilen zu dürfen. Das kommt dir zugute. Und deswegen bitte ich darum, magst du den Kanal abonnieren? Wäre mir sehr, sehr wichtig. Du würdest mir sehr helfen. Und damit natürlich auch meinen Gästen. Danke dir. Was ist das größte Tabu unserer aktuellen Zeit?
Fehler einzugestehen, womöglich. Also mindestens dann, wenn man in einer prosperierten Stellung ist, als Politiker, als Experte oder was wir so alles rumspringen haben, dort vor Publikum einem Gegenargument etwas abzugewinnen, dem zu folgen, weil man es teilt, und das öffentlich zuzugeben, scheint mir doch ein Problem zu sein, weil wir als Gesellschaft nicht oder weil wir beigebracht bekommen haben, nicht damit entspannt umzugehen. Dabei ist das Kernwesen eines guten Diskurses.
Wann hast du das letzte Mal etwas gemacht, für was du dich schämst?
Was gibt's eine weitere Taste hier irgendwo oder sowas? Ich weiß es nicht wirklich. Also ich müsste jetzt drüber nachdenken und dann würde mir was einfallen. Ich bin spontan nicht in der Lage, es zu beantworten, was ja auch schon wiederum eine Antwort ist. Aber ich wäre mir ganz sicher, es gäbe Sache, wofür ich mich schäme. Das Wort zuletzt bringt mich ein bisschen durcheinander.
Wie viel Max Grund, und das ist der Protagonist deines erfolgreichsten Romanes vermutlich, zumindest meiner Wahrnehmung nach, wie viel Max Grund steckt in Ralf M. Ruthardt? Oder andersrum, wie viel Ralf M. Ruthardt steckt in Max Grund?
Aus juristischen Gründen muss ich zunächst mal anführen, dass es sich ausschließlich um fiktive Geschichten halten,
selbstverständlich,
handelt, die es sich für einen Roman gehört. Und ich kann weitgehend nur aus mir selber schöpfen, und insbesondere das laute Schweigen des Max Grund ist schon etwas da. Deswegen habe ich mir die Psychologin erspart. Ne?
So. Okay, ich verstehe. Das lassen wir mal so stehen und kommen zur Frage, die anschließt. Was an dir missverstehen die meisten Menschen?
Vermutlich alles, weil ich, wenn ich das gesprochene Wort habe, in meinen Gedanken oftmals komplexer bin, als ich es in der Lage bin, in meinen Worten auszudrücken. Ja, so bedeutet, ich rede über keine Ahnung was, habe 10 Begleitgedanken, an denen der andere gar nicht partizipieren kann, und darüber produziere ich jede Menge an Missverständnissen. Ja.
Gibt es einen Geruch, wo du dich direkt in deine Kindheit versetzt fühlst, wo du sagst,
ja. Frisch gemähtes Heu. Also sprich, gemähtes Gras vom Nachbarn Hans auf den Schochen geworfen zum Trocknen, ja, und so weiter und so fort. Und dann haben wir Kinder uns dort in das frisch gemähte Gras gelegen oder unter die Schochen. Ja, köstlich, ja.
Wir sind im allgemeinen Kontext. Gibt es etwas, was du identifizieren kannst, was dich an Nachrichten, egal ob Mails, Teams, Slack-Nachrichten, was auch immer, was dir am allermeisten auf den Sack geht, Schrägstrich, was dir am allerwenigsten gefällt?
Ja, das Selektive, das Fragmentarische. Also ein Gegenüber hat von einer Sache, einem Aspekt oder Teilaspekt ein vollständiges Bild. Er liefert mir aber nur den Teil, der seine Argumentation oder seine Ideologie stützt. Und das andere tut er mir willentlich vorenthalten, finde ich zum Kotzen.
Wer hat dich noch nicht eingeladen mit deinem Buch, mit deinen Büchern, sollte das aber mal schnell tun? Wer ist hier auf der falschen Fährte, dass er dich noch nicht eingeladen hat?
Zum einen habe ich unseren Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier angeschrieben. Der hat auch nicht geantwortet, was völlig in Ordnung ist, ja. Und vielleicht wäre es der Weisheit auch nicht letzter Schluss. Markus Lanz würde mich wirklich interessieren, aber nicht, weil ich mich so bedeutend halte, sondern weil ich das so spannend finde, allein schon beim Zugucken, wie die Leute sich da drin bewegen, in diesem orchestrierten oder auch wenig orchestrierten, keine Ahnung was, Spiel der unterschiedlichen Sichten und des wahrgenommen werden Wollens und hast du nicht gesehen. Verdammt nochmal, das wäre wirklich spannend. Aber wahrscheinlich würde ich da drin absaufen, das ist das Problem, ja.
Du verbindest Menschen. Was ist aus deiner Sicht das Schwierigste dabei, anderen Menschen die Perspektive des Gegenübers überhaupt darzustellen oder überhaupt näher dran zu kommen an so eine Perspektive? Was hindert Menschen, die Perspektive von anderen überhaupt sehen zu können? Das ist, glaube ich, der Kern meiner Frage.
Dann beantworte ich es dahingehend, wenn ich Interviews führe im Magazin mit Menschen reden. Dann ist es zunächst mal so, dass ich dem anderen die Begegnung dort schenke, wo er gerade ist. Also rede ich mit einer Katrin Henneberger von Die Grünen, dann bin ich in dem Moment ein Stück weit ein Klimaaktivist. Und rede ich mit jemand, um das jetzt einfach ein bisschen konträr zu machen, von der AfD, dann versuche ich ihm auf seiner konservativen oder rechten Ecke oder sonst was zu begegnen und von da aus dann anzufangen, seine Perspektiven mit ihm zu erarbeiten. Ja, so. Und dieses Moment, dass ich auf den anderen einlasse und nicht selber dominieren zu wollen, ich glaube, das ist die Herausforderung.
Okay. Ja, Leute, ich frage ja, was ist da mit dem Schuhputzer in Kairo los?
Okay. Sich auf Augenhöhe mit Menschen zu begeben, das durfte ich als Kirchengemeindekind, ja, durfte ich das dort lernen. Wirklich schöne Begegnungen. Und jetzt zu Kairo, ich durfte dort 95 aufwärts ab und zu mal geschäftlich sein. Und dann bin ich da mit Faro und hast du nicht gesehen, ich erzähle gleich eine halbe Stunde, ja, also aufpassen. So lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt eine Kurzgeschichte dazu, die ich auch drin habe, bei Mensch sein, Mensch bleiben. Der Schuhputzer in Kairo ist für mich das Beispiel von Gottergebenheit und Demut. War ich jetzt so kurz?
Ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Du hast aber noch 24 Sekunden, wenn du möchtest, halte ich die Frage aufrecht. Vielleicht magst du noch ein bisschen. Der hat dich im Hotel besucht, als du da mit deinem 7er BMW immer im Kreis gefahren bist?
Oder ist das passiert? In Al-Kairo hat er seit 40 Jahren seinen Platz, den er von seinem Papa geerntet hat. Ja? Und da hockt er auf seinem Holzschemel und der Staub, der vor ihm ist, der produziert staubige Schuhe. Und wer begriffen hat, was Bakschisch bedeutet, nämlich die kleinen Dienste in Anspruch zu nehmen, der hält ihm seinen staubigen Schuh hin, gibt anschließend ein paar ägyptischen Pfund nach einem inspirierenden Gespräch und läuft weiter. Und ja, nach 10 Schritten sind die Schuhe genauso staubig wie vorher. Aber das ist nicht der Punkt. Das ist ein Dienst leisten und einen Dienst annehmen und einen Dienst würdigen. Das ist das große Geheimnis, das ich von dem Schuhputzer lernen durfte.
Du sagtest Bakschisch?
Ja.
Erklär mir ein bisschen was dazu. Das
Bakschisch kennen wir aus dem... Als Touristen kennen wir Bakschisch oftmals von quasi jemandem Geld, weil er Geld von uns will geben. Aber das ist völlig falsch. Die Gesellschaft in der arabischen, nordafrikanischen Welt und so funktioniert von alters her so, dass keiner zum Dieb werden muss, weil die Gesellschaft untereinander bereit ist, kleine Dienste zu entlohnen. Das heißt, du kommst da irgendwo hin und es reicht dir ein junger Mensch, reicht dir auf der Herrentoilette, reicht dir ein junger Bub, reicht dir 3 Papierhandtücher, damit du deine gewaschenen Hände abtrocknen kannst. Dieser kleine Dienst kann ein ägyptisches Pfund wert sein. Du hättest ja auch die Tücher selber holen können. Wir Deutschen würden sagen, ah, kann ich das selber machen. Aber das ist das Problem. Damit Menschen in Arbeit kommen, auch im Kontext ihrer Möglichkeiten, bedarf es Dienste, die sie tun, Dienste, die einem anderen was wert sind und die er deswegen dafür bezahlt. Bakschisch.
Verstanden. Nett schimpft, genug lobt. Heißt das so? Bist du auch so ein Typ?
Ja, also Schwäbisch kannst du gar nicht, ich dafür umso besser.
Nein, wie ist es richtig? Sag mal richtig.
Wie heißt das? Wir können Schwäbisch, wir können alles, nur kein Hochdeutsche. Der Land ist ja der neue Slogan hier in Baden-Württemberg, aber egal. Ja, es ist eine Schwäche, die vielleicht aus dem kargen Württemberg kommt, wo Landwirte mit viel Mühe auf kargem Boden über hunderte von Jahren hinweg es nur zum Spätzle gebracht haben, ja, während sie auf dem reichhaltigen Boden der Toskana es zu allen möglichen Teigwaren gebracht haben, ja. So. Also deswegen, vielleicht sind wir nicht so gut im Loben.
Wie heißt es richtig? Komm, sag's mir.
Also nichts sagt nicht gelobt, nur.
Ah, nichts gesagt, es klingt gelobt. Okay, verstehe.
Es kommt darauf an, ob es dir jetzt jemand von der Schwäbischen Alb erklärt oder jemand aus dem Stuttgarter Umland oder sonst wo. Ja.
Okay, das machen wir im nächsten Interview.
Ja.
Warum sind deine Romane geeignet, die Welt zu verändern?
Oh ja, ganz ehrlich, Markus, die in mir steckt ein kleiner Hesse, ein kleiner Hermann Hesse aus Kalfischer hier am württembergischen Nordschwarzwald. Der hat geschrieben, der Weltverbesserer. Ja? Und in mir steckt, ey, ich finde es gar nicht lobenswert, aber der Rede wert. In mir steckt tatsächlich ein kleiner Weltverbesserer. Wenn wo ein Reissack umfällt, dann flitze ich los. Nicht Weltverbesserer im Sinne des Besserwissens, sondern Weltverbesserer im Sinne von ein Problem sehen und sich dafür zuständig fühlen. Es ist nicht immer klug. Manchmal wäre es besser, es wäre einem egal. Ja, aber das ist ein Kampf, den ich vielleicht auch zu kämpfen habe. Ja? Also ich bin jemand, der dafür da ist, Reissäcke aufzuheben, Probleme zu formulieren und Lösungen aufzuzeigen. Das ist so meine Idee. Ja.
Welche gesellschaftliche Entwicklung bereitet dir Sorge?
Zunächst mal bereitet mir Trost, dass es schon viele gesellschaftliche Entwicklungen gab, die den Menschen jeweils Sorge bereitet haben. Und je nachdem, wie dann was deeskaliert ist, wurde es danach auch wieder besser. Ja, so. Aber was mir gerade Sorge bereitet, ist das große Schweigen, das an den Polen verharren, das gar kein Interesse. Man zieht sich lieber ins Private zurück, redet über das nächste Auto und redet über Skifahren, redet über den Urlaub, ja, und so weiter und so fort. Es ist einem so das Gemeinwesen in weiten Teilen der Gesellschaft doch ziemlich egal geworden. Siehe Rheingold-Institut vom Mai 2025, die Verbundenheitsstudie, die besagt, dass sich rund 90% der Menschen mit staatlichen Institutionen nicht mehr verbunden fühlen.
Gibt es einen Mensch, mit dem du gerne mal für einen Tag oder vielleicht für eine Stunde tauschen würdest? Nicht aus Neid, sondern einfach nur, um mal zu erleben, was er oder sie so erlebt?
Einerseits würde man jetzt wieder auf Jesu kommen, weil ich das mal ein gigantisches Gefühl fände, die Vollkommenheit zu sein, ja, wo ich so unvollkommen bin, aber lassen wir das mal außen vor. Dann wäre ich wieder mit meinem Schuhputzer, weil der im Staube sitzen wirklich so viel Demut frisst, jeden Tag, ja. Man verzeiht mir das Umgangssprachliche. Und auf die zwei Beispiele würde ich, glaube ich, auch fokussieren. Also, das in Alt-Kairo, nach 40 Jahren immer noch mit einem inneren Frieden, mit der Demut vor Allah in dem Fall, ja, im Staub zu sitzen und zu sagen, wenn ich wenig Umsatz habe, dann jammer ich nicht, weil ich nicht möchte, dass Gott mich als undankbar erlebt. Und wenn ich viel Umsatz bin, dann lobe ich es nicht so, viel Umsatz habe, lobe ich es nicht allzu sehr, weil ich nicht möchte, dass Gott denkt, ich wäre übermütig und arrogant.
Wie viele Sekunden oder Minuten oder Stunden oder Tage oder Wochen ist es her, dass du dich erinnerst, dass du gelogen hast? Es geht nicht um, was es war, sondern nur, wann war es?
Das war heute Morgen.
Okay.
Da kam ein Anruf und es hat mich jemand gefragt, ob ich Zeit hätte. Ich habe ja gesagt, weil ich denjenigen sehr mag. Es war insofern gelogen. Ich wusste gar nicht, wie ich rechtzeitig fertig werden soll, bis wir unseren Call hier haben. Ja, genau. Das war so eine kleine Lüge des Alltags.
Wie weit darf Satire gehen?
Also, sie soll nicht menschenverachtend sein, um ein Beispiel aufzugreifen, einer Grenze, ja? Und dabei stellt sich schon die Frage ab, wann ist was menschenverachtend? Ich könnte es konkret machen, indem ich die eine oder andere Einlassung eines Herrn Böhmermanns als nicht angemessen empfinde. Gleichwohl aber vielleicht sein Streben nach Erfolg im Sinne von Aufmerksamkeit, vielleicht auch sein Streben nach einer objektiven Wirksamkeit in der gesellschaftspolitischen Frage akzeptieren kann ein Stück weit. Ja? Wenn der jetzt noch hergeht und von seinen 100.000 Einnahmen die Hälfte abgibt, weil er sagt, mir geht's um die Sache, dann wäre das wirklich ein Moment, was mein Gefühl von Glaubwürdigkeit in ihn, in sein Agieren stärken würde. Der arme Herr Böhmermann kann jetzt nichts dafür, aber kam mir halt gerade in den Sinn. Ja.
Lieber Ben Bernd, an ungeskriptet, herzlichen Dank. Grüße gehen raus an diese Frage. Du hast einen Stift und kriegst ein großes Post-it und kannst da was draufschreiben, weil du wirst gleich alles was vergessen, was du jemals gelernt und gehört hast, und du wirst nur noch das wissen und verstehen, was du auf das Post-it geschrieben hast. Was steht auf dem Post-it?
Oh, hui. Liebe deinen Nächsten als dich selbst.
Welches ist die wichtigste KPI fürs Unternehmertum?
Wieder so eine absolute Frage. Und klar, in der Komplexität meines Daseins ist das immer schwierig. Also das Jammern vorausgeschickt. Ich würde sagen, dort, wo ein Unternehmen sehr stark fokussiert, also dort, wo es viel Menschen beschäftigt, in Relation zu Maschinen, ja, dort, glaube ich, ist die Fluktuation ein wichtiger KPI, ja. Und in der anderen Welt, wo etwas mehr Maschinen, weniger Mensch intensiv ist, da kann ich nicht so mitreden, da habe ich keine Erfahrung. Aber der KPI, wie die Fluktuation aussieht, ist, glaube ich, schon ein wesentliches Moment, weil es auch ein Stück weit womöglich ein Abbild ist des Risikos, Kunden zu verlieren.
Okay.
Ja, wer mit Mitarbeitern entsprechend umgeht, geht vielleicht auch mit Kunden entsprechend um.
Du hast einen riesengroßen Hammer, so einen richtig großen Vorschlaghammer. Worauf hättest du Bock, mal so richtig reinzuschlagen? Was würdest du gerne mal so richtig kaputt machen?
Oh, Leute, ihr mit eurem kaputt machen oder sonst was, ja? Aber wenn ich schon so ein Hämmerchen hätte, ja, dann lasst mich doch bitte mal durchs Bundeskanzleramt. Weil wenn die schon so viel Geld ausgeben, dann wird's wenigstens Gründe geben. Und vielleicht, ich würde mich an die Zwischenwände der Einzelbüros machen, um den Leuten zu erklären, wie Großraumbüros aussehen und dass das funktionieren kann.
Ding, 30 Minuten um. Danke, dass du zugeschaut hast. Wenn du wissen möchtest, was sind das für komische Bücher? Wie genau funktioniert das? Was ist das für ein Tube? Schau einfach natürlich in die Shownotes, da findest du alles. Wenn du Kommentare zu dem hast, was ich hier an dummen Fragen gestellt habe, total gerne in die Kommentare rein. Wenn du Ideen hast, wie du Ralf mit den Kommentaren, ich habe noch 23 Sekunden, unterstützen kannst, weil das nämlich sehr schlaue Sachen waren, schreib das rein. Wenn du anderer Meinung bist, schreib das auch rein. Viel, viel wichtiger, abonniere hier den Kanal. Und nun ja, jetzt habe ich noch 13 Sekunden. Ralf, herzlichen Dank, dass du da warst. Mir hat es große Freude gemacht. Du hast jetzt gleich, wie immer, hat mein Gast immer die letzten 45 Sekunden. Tanze, zieh dich aus, sag etwas, was immer du möchtest. Ich bin an der Stelle raus. Noch 45 Sekunden. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Perfekt. Ich danke herzlich, lieber Markus Köhn, aber auch Ihnen, die Sie zugeschaut haben oder das nachher lesen, was auch immer. Mein Schlusskommentar mag dahin gehen. Die So geht Show ist, habe ich gerade gelernt, ein wunderschönes Format, um Begegnung zu haben, sich selbst zu reflektieren, sich selber mal auf sich wieder zu konzentrieren und über sich nachzudenken und es auch noch mitteilen zu müssen oder zu dürfen. Danke, lieber Markus.